Einen gesegneten guten Morgen. Ja, nach der schönen Taufe, den Weihnachtsgottesdiensten und vielem mehr kommen wir tatsächlich nochmal zu unserer Predigtreihe, zum Philipperbrief. Der Titel meiner heutigen Predigt lautet: Die Schlüssel der Zufriedenheit. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber ich habe immer wieder gesehen, dass wenn man erfolgreich und reich ist, man deshalb noch längst nicht zufrieden ist. Ja, in Rio habe ich auch recht arme Leute kennengelernt, die in wirklich einfachen Verhältnissen gelebt haben und trotzdem sehr dankbar und zufrieden waren. Also scheinbar kann man trotz Entbehrungen auch zufrieden sein. Die Frage ist, aber wie? Ich hoffe, dass die Predigt uns hierzu etwas sagen kann. Herr Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass du auch die größten und tiefsten Geheimnisse lüftest. Danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist uns dein Wort aufschlüsselst. Danke, Herr, dass wir, Herr, mit deiner Hilfe auch für unser Leben verstehen können und dürfen. Und Herr, ich möchte bitten, dass du deine Worte durch mich sprichst, Herr, dass du groß gemacht wirst, dass du gerühmt wirst und dass wir, ja, etwas zum Thema Zufriedenheit lernen. Hab Dank, dass du jetzt da bist. Danke, dass du am Wirken bist. Amen. Ja, lasst uns gleich zu Beginn den heutigen Predigttext miteinander lesen. Wir finden diesen in Philipper 4, die Verse 10 bis 20. Hier schreibt Paulus an die Philipper, und das ist mitunter einer der Gründe, warum er den Philipperbrief überhaupt schreibt. Ab Vers 10. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war richtig, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr, Philippa, am Beginn meines Dienstes damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte, mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch gemäß seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das sind wirklich beeindruckende Zeilen des Apostel Paulus, was er nicht schon alles erlebt hat. Armut und Reichtum, Mangel und Überfluss. Ich habe große Zweifel, dass wir das schon mal so in dieser Drastigkeit erlebt haben. Also, dass wir wirklich gehungert haben, dass wirklich mal das Geld aus war, der Kühlschrank leer und wir uns ein, zwei Tage so durchschlagen mussten. Das ist nicht einfach, aber Paulus hat das erlebt. Und das war sicherlich nicht immer ein Vergnügen. Manchmal war es sicher richtig herausfordernd. Aber Paulus hat gelernt, in allen Situationen zufrieden zu sein. Und das hört man da auch raus. Ich finde auch zwischen den Zeilen, hier klingt kein Klagen durch oder ein Jammern oder ein Seufzen und Stöhnen und irgendwie ein Gott anklagen, nichts dergleichen. Ja, er hat gelernt, in allen Situationen zufrieden zu sein. Er hat also nicht geglaubt, immer alles haben zu müssen, um zufrieden zu sein, wie wir das gelegentlich meinen. VIPs und Stars haben oftmals alles, was man mit Geld kaufen kann und sind trotzdem schrecklich unglücklich. Ja, die kaufen sich manchmal gar eine Insel, eine Villa. Ich habe euch da eine Prachtvilla mal mitgebracht. Die haben Geld ohne Ende und Ruhm und sind weltweit bekannt. Aber deshalb sind sie noch längst nicht zufrieden. Ja, wir kennen sehr bekannte Stars aus der Musikszene, die Antidepressiva genommen haben, die zu viel davon genommen haben, die dann ums Leben dadurch kamen oder sich aktiv selbst das Leben genommen haben. Also Reichtum und Ruhm ist noch nicht gleich Zufriedenheit, anders als wir manchmal geneigt sind zu glauben. Aber was sind denn die Schlüssel zur Zufriedenheit? Ich hoffe, das heute in der Predigt etwas herausarbeiten zu können. Daher meine Gliederung. Die Schlüssel zur Zufriedenheit. Erstens, die Siegesgewissheit in Jesus. Ich habe auch den Vers immer dazu geschrieben, damit ihr euch in der Bibel oder auch die Technik dann, wenn wir bei dem Punkt sind, dran orientieren kann. Bleibt dann auch gern dabei. Vers 13. Zweitens, die Sehnsucht nach Ewigem. Vers 17. Drittens, das Versorgtwerden vom Herrn. Vers 19. Und viertens, der Lobpreis für Gott. Also erstens, die Siegesgewissheit in Jesus. Vers 13. Paulus hat, und ich bin ganz sicher, nach einem längeren Lernprozess das Geheimnis des Überwindens verstanden. Was er kann, vermag er in Christus, aber nicht aus eigener Kraft. Genauso wenig können wir, du und ich, ja, die Herausforderungen, die sich uns stellen, aus eigener Kraft bewältigen. Aber das Gute ist, Gott gibt jedem Menschen, der ihm vertraut, die Kraft, die er braucht, um in den verschiedenen Phasen seines Lebens bestehen zu können. Ja, das trifft nicht nur auf den lieben Bruder neben dir zu oder auf die liebe Schwester, sondern ja, das trifft auch auf dich zu, auf dich ganz persönlich. Und wahrscheinlich hast du jetzt schon das ein oder andere Problem, die ein oder andere Herausforderung direkt vor Augen. Da braucht es nicht viel Reaktionszeit. Also ich will nochmal sagen, Gott wird dir die Kraft schenken, diese Situation zu überwinden. Ganz gleich, ob in Wohlergehen, Armut, Not, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Ärger mit dem Nachbarn, körperliche Schwachheit oder bei Verlust, zum Beispiel einen lieben Familienangehörigen verloren hat. Warum? Weil Jesus in dir lebt. Ja, der allmächtige Herr lebt in dir und er wird dich mit seiner Kraft beschenken. Ja, allein er ist es, der dich fortwährend stärkt und dir damit die Kraft zum Überwinden schenkt. Und deshalb hast du und auch ich, ja, wir zusammen, unsere Siegesgewissheit in ihm. Deshalb kannst du, wie Paulus, zufrieden im Herrn ruhen. Ja, das ist eine Herausforderung. Oftmals sehen wir die Herausforderungen, die Probleme, die werden immer so größer, wie sie eine sich aufbauende Welle. Wir können uns in denen verlieren, wie in einem schwarzen Loch. Aber wenn wir wissen, wir haben den Allmächtigen in unserem Herzen, wir sind sein, dann dürfen wir auch siegesgewiss sein, dass wir durch seine Kraft überwinden werden. Ganz gleich, mit welcher Situation du oder ich mich konfrontiert sehe. Denn deine Siegesgewissheit ist in niemand geringerem als in Jesus Christus, dem Sohn Gottes selbst. Zweitens, die Sehnsucht nach Ewigen. Vers 17. Wir Menschen haben alle ein Loch in unserem Herzen. Und na klar, versuchen wir das zu füllen. Meistens mit Dingen, die in dieser Welt als besonders wertvoll gelten. Mit Geld, schnellen Autos, prächtigen Häusern, Ansehen und deiner beeindruckenden Karriere. So zum Beispiel, die alles im Leben geben, um Weltmeister oder Olympiasieger zu werden. Aber nach dem Erreichen dessen und dem exzessiven Feiern sich fragen, das war's jetzt? Und was nun? Für was soll ich heute aufstehen? Oder die, wie der Fußballweltmeister von 1986, Diego Maradona, mit dem Erfolg, dem Erwartungsdruck und dem Personenkult nicht fertig werden und sich dann in ausschweifenden Partys und in Drogen flüchten. Habe ich auch ein Bild, der sich letztendlich das selbst Erreichte wieder kaputt machen. Oder angenommen, du bist als Unternehmer erfolgreich und wirst Geschäftsführer, Eigentümer einer großen Firma mit einigen Dutzend oder gar einigen hundert Mitarbeitern, gibst 300% und das täglich und hast mit vielen richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit für große Wachstumsraten gesorgt, dann heißt das noch lange nicht, dass du zufrieden bist. Vielleicht reicht dir das nicht, weil du siehst, dass einige Konkurrenzunternehmen noch rasanter wachsen. Womöglich fühlst du dich als Geschäftsführer und als einer, der täglich Dutzende von wichtigen Entscheidungen zu treffen hat, sogar ja, sehr, sehr einsam. Das ist oft so. Der Druck lastet auf einen, alles und jeder schaut auf einen. Man hat ein großes Unternehmen, hat viele Ansprechpartner, aber man ist sehr einsam. Vielleicht lebst du in ständiger Angst vor einer großen Wirtschaftskrise, die die Anfrage einbrechen lässt und deine Firma in die Insolvenz schlittern lässt. Wir sehen, wie kurzlebig und fragil Erfolg ist. Ganz gleich, welches Kapital ich mir hier auf Erden aufbaue. Man kann rödeln, sich alles aufreißen, aber wie könnte man tatsächlich zufrieden sein, wenn man sich trotz all des immensen Einsatzes nicht sicher sein kann, dass das, was man so mühsam aufgebaut hat, schon nach einiger Zeit wieder zusammenbricht? Wie könnte man da tatsächlich zufrieden sein oder Frieden haben? Das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, ist mir noch nie ins Gesicht gesprungen, zufrieden sein, dass da Frieden drin steckt. Ja? Also, ja, ich bin zufrieden, ne? Aber ich habe Frieden mit der Sache. Ich bin in Frieden, ich bin in Ruhe, mich stresst gerade nichts oder ich bin nicht in heller Aufregung. Da steckt immer ein Zufriedensein auch mit drin. Ja, und ich finde, es ist irgendwie eine Frage, wie können wir denn zufrieden sein? Oder anders gefragt, wie werden wir nicht zufrieden? Wenn wir uns auf dies oder das verlassen, was wird uns den Frieden rauben? Auf was können wir uns nicht verlassen? Und da spricht Jesus wieder einmal Tacheles. Ich möchte euch da gerne Folgendes vorlesen. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Und das, ja genau das beherzigt Paulus. Deshalb hat er es nicht auf Geld und Reichtümer abgesehen, sondern auf geistliche Frucht. Er wünscht sich einen Ertrag, der nicht nur von kurzer Dauer ist, sondern auch im Himmel noch Bestand hat. Er sehnt sich also nach Ewigen. Ihm ist dran gelegen, dass die Philipper und auch er Frucht sammeln, die vor Gott was zählt. Ja, Geld zählt vor Gott nicht, eine Prachtvilla zählt nicht. Er wünscht sich was, was vor Gott zählt und Ewigkeitswert hat. Danach sucht er für sich und die Gemeinde. Und solch ewige Güter sammeln macht zufrieden, weil diese Dinge, diese geistlichen Güter eben nicht nach einer Zeit vergehen. Ich glaube, dass wir gerade auch in unserem intensiven Alltag versuchen sollten, die Dinge immer wieder aus der Ewigkeitsperspektive zu betrachten. Was wird Bestand haben? Und ich glaube, dann können wir besser priorisieren. Ich glaube, dann können wir sagen, ja, klar, könnte ich statt 100% in meinem Job auch noch 150% geben und da würde die Karriereleiter schneller hochgehen, aber dann kann ich auch sagen, nein, was bringt etwas mehr Geld? Ja, in dieser Welt kann ich mir hier ein paar mehr Anschaffungen genehmigen, aber was bringt es hinsichtlich des Himmels? Vielleicht erkenne ich dann, sage ich, okay, in meiner Zeit kann ich mich auch in der jungen Gemeinde engagieren, zum Beispiel in einem Kindergottesdienst, in der Jungscharbeit, bei den Jugendlichen oder bei den Teenies. Ja, das kostet relativ viel Zeit. Gerade letztes genanntes, das ist zweiwöchentlich. Ja, aber du investierst in Menschen, du investierst in junge Leute, du erzählst ihnen von Jesus, du versuchst sie nah ans Vaterherz Gottes zu bringen und ihnen das Wort Gottes aufzuschlüsseln. Und das, wenn sie da was mitnehmen, wenn sie da was begreifen, wenn das ihr Leben prägt, dann hat das Ewigkeitswert. Oder wenn du dir Zeit nimmst für jemanden, der vielleicht in seiner aktuellen Alltagssituation total verzweifelt ist, vielleicht schon seine 150. Bewerbung rausgeschickt hat und du sagst, ja, ich setze mich mal mit dem hin, ich ermutige ihn und vielleicht helfe ich ihm sogar noch bei seinem Bewerbungsschreiben oder den Lebenslauf noch etwas zu ordnen. Wer weiß, ob nicht bald bei ihm die Frage aufpoppt, warum macht er das? Sonst interessiert sich doch sonst keiner für mich. Sogar mit dem Jobcenter habe ich Ärger, aber er nimmt sich Zeit. Und ja, gut möglich, dass es dann auch bald um die tiefen Sinnfragen des Lebens geht. Da investierst du in Menschen, da gibst du Nächstenliebe weiter, die Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Oder du besuchst kranke Leute im Krankenhaus oder die zu Hause bettlägerig sind. Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass alles, was du einen dieser geringsten meiner Brüder und auch Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Das nimmt Jesus Christus, der Sohn Gottes, persönlich. Und wenn er das persönlich nimmt und wenn er sagt, das hast du mir getan oder wer dem Armen gibt, der borgt dem Herrn, da wird deutlich, man borgt dem Herrn, der Herr wird es wieder zurückgeben, der Herr wird es reich vergelten, er wird es segnen. Und das sicherlich auch in der Ewigkeit. Das hat Ewigkeitswert. Drittens, das Versorgtwerden vom Herrn, Vers 19. Was mich bei Paulus auch beeindruckt, ist sein Vertrauen in dem Herrn. Er hat Zeiten des Überflusses und Zeiten der Not erlebt. Und trotzdem weiß er Gott als seinen treuen Versorger. Auch hinsichtlich der Gemeinde in Philippi ist ihm klar, dass wenn sie ihn auch stark unterstützen und reichlich ins Reich Gottes investieren, dass der Herr selbst, ja, dass Gott selbst dafür aufkommen wird. Er macht sich weder Sorgen für sich noch für die Philipper. Er sorgt sich nicht, dass sie bei ihrer Großzügigkeit womöglich nicht mehr um die Runden kommen. Denn er weiß, dass Gott sich nicht lumpen lässt und selbst für seine Mission aufkommen wird. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann darfst du auch sicher sein, dass er dir dafür auch die nötigen Mittel schenkt. Also wenn du aufs Herz bekommst, eine Missionarin bzw. eine Missionsgesellschaft zu unterstützen, dann tu das freigebig. Wenn dich der Herr dazu aufruft, ein Jahr ausschließlich ihm zu widmen, beziehungsweise auf eine Jüngerschafts- bzw. Bibelschule zu gehen, dann lass dich nicht aufhalten. Und wenn Gott dir aufs Herz legt, eine in Not geratene Familie zu unterstützen, dann sorg dich nicht, dass dir am Ende das Geld fehlen könnte. Schließlich spricht uns Jesus in Matthäus 6, Vers 26 zu. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr, seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Du darfst in der Gewissheit Frieden finden, dass Gott selbst sich um deine Versorgung kümmern wird. Er wird dir alles geben, was du zur Erfüllung deines Auftrages brauchst. Ja, ich kann das auch erzählen und berichten. Ja. Ich bin nach New York zu Metro World Child, zu dieser weltgrößten Sonntagsschule. Und ja, New York ist kein günstiges Pflaster. Ne? Ich hatte auch mit einem Halbsatz die Gemeinde gefragt. Ich habe gesagt, ihr könnt für mich beten. Und wer es auf dem Herzen hat, der darf mich auch finanziell unterstützen. Das war alles, was ich gesagt habe. Und am Anfang bin ich mit 40 Euro monatlich spendenlos. Ja? Das hält in New York ja keine Woche. Ne? Aber Gott hat das gemerkt. Ja? Ich habe einfach erzählt und berichtet, was ich erlebt habe und so einen Rundbrief geschrieben. Und auf einmal hat Gott versorgt. Und zwar dermaßen genial, dass ich dann sogar noch für die Zeit für Rio Geld hatte. Und dann ging es sogar weiter. Dann habe ich noch eine Reise nach Israel und nach Rom gemacht. Alles aus den Spendengeldern. Ja? Und ich habe nicht gebettelt und so. Gott, er versorgt. Ja? Ich habe das immer wieder erlebt. Wenn er dich auf eine Reise schickt, du kannst dich zwar fragen, Gott, wie verrückt ist das, dass du mich losschickst, weil ich habe Schulden, ich habe keine Rücklagen. Aber wenn das Gott dir klar zeigt, dann vertrau ihm. Er eröffnet dir einen Weg. Und was mir so groß vorkommt und dir sicherlich auch, das ist unserem allmächtigen Gott was Kleines. Ja, Gott wird die sich treu von ihm gebrauchen lassen, durchtragen und belohnen. Gott bleibt den Menschen nichts schuldig. Dessen darfst du dir sicher sein. Innerlichen Frieden hast du, wenn du ihn als deinen Versorger weißt. Er vergisst dich nicht. Er übersieht dich nicht. Er vernachlässigt dich auch nicht. Und er ist der, dem alle Reichtümer dieser Welt gehören und der mächtig genug ist, sie einzusetzen. Viertens, der Lobpreis für Gott, Vers 20. Ich bin davon überzeugt, wenn ich mir immer wieder Gottes Größe bewusst mache, ja, das kann ich, wenn ich einen Gebetsspaziergang mache und seine Schöpfung bestaune. Das kann ich machen, indem ich die Bibel lese und sage, oh, wie gewaltig hat Gott dann die Geschichte Israels eingegriffen. Das kann ich machen, wenn ich auch Gottes Handschrift in meinem Leben bestaune. Dann, wenn ich mir Gottes Größe wieder bewusst mache und ihn dafür lobe und preise, dann ist das auch ein Schlüssel zur Dankbarkeit und Zufriedenheit. Denn wenn ich über Jesus nachdenke, seine Liebe für mich, dass er alles gegeben hat für mich. Ja, er ist nicht nur in diese dreckige, schuldbeladene Welt gekommen, sondern er ist sogar Gedanken an mich und meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben, um dafür zu sühnen. um dafür zu bezahlen, um mich rein und frei von jeder Schuld und Sünde zu machen. So lieb und kostbar bin ich in Gottes Augen erachtet und du auch. Ja, wenn du über Jesus nachdenkst und sein Eingreifen an so vielen Stellen deines Lebens, dann wird dir wieder klar, wie wundervoll, treu und fürsorglich er doch ist. Und dann bist du nicht nur zufrieden, sondern dann weißt du dich sogar geborgen in dem Herrn. Ja, das spüre ich dann auch, wenn ich mir das bewusst mache. Welchen Einsatz, ja, den vollen, den totalen Einsatz, den Jesus für mich gegeben hat. Und dass ich einer von mehr als 8 Milliarden Menschen mit ihm täglich reden kann, dann macht mich das dankbar und zufrieden. Dann weiß ich, ich bin geborgen, ich bin in seiner Hand. Ich bin direkt an seiner Hand. Und dann ist es doch auch schön, gerührt davon und voller Dankbarkeit dem Herrn zu singen. Und da heißt es ja auch in Vers 20, Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das ist eine Doxologie, das ist ein Lobpreis, das kann man singen, ja, das ist wundervoll. Das sagt Paulus, obwohl er Mangel erlitten hat, obwohl er ab und an gehungert hat. Und das ist mir, und ich hoffe, dass es euch auch einfach ein Vorbild ist, wir sehen, ja, wir leben in Zeiten des Reichtums, aber wir dürfen wissen, auch wenn es mal schwieriger wird, herausfordernder ist, unser Gott ist an unserer Seite und er führt uns durch und er bringt uns durch. Ich möchte nochmal die Schlüssel zur Zufriedenheit uns nochmal vor Augen halten. Und zwar, erstens, die Siegesgewissheit in Jesus, Vers 13. Mit ihm überwinden wir über alles. Da kann noch so eine große feindliche Macht sich uns gegenüberstellen. Gott ist größer. Die Sehnsucht nach dem Ewigen. Vers 17 ist unser zweiter Punkt. Ja, wir können hier auf Erden auf Karriere, auf Reichtum, auf irgendwas, was hier Wert hat, setzen, aber am Ende, ein paar hundert Jahre später, oder überhaupt, manchmal schon wenige Jahre später, was hat das für einen Wert? Wie schön ist, dass wir alle Zugang zu Jesus haben. Wie schön ist, dass Jesus uns alle mit kostbarsten geistlichen Gütern beschenken. Wir dürfen uns alle einsetzen in seinem Reich. Wir dürfen alle seine Liebe weitergeben und können ewige Güter sagen. Wir dürfen unseren Blick zum Himmel richten. Jeder von uns, da ist keiner ausgeschlossen. Drittens, das Versorgtwerden vom Herrn. Wenn Gott dich anspricht, einen besonderen, einen vielleicht gar ziemlich verrückten Weg zu gehen oder jemanden zu unterstützen, dich für jemanden einzusetzen oder auch einfach nur mit Zeit, dann sorg dich nicht. Denn der Herr ist dein Versorger. Er ist treu. Und das wirst du viertens auch immer wieder vor Augen haben können. Du darfst dich rückbesinnen, wo Gott in deinem Leben eingegriffen hat, wie er dich beschützt hat, wie er dich gesegnet hat. Ja, und manchmal darf man sogar staunen, wie er einen auch zum Segen gemacht hat. Und das ist für uns Grund zum Lobpreis und natürlich auch zu Zufriedenheit und Geborgenheit. Möge der Herr das in unserem Leben groß machen. Amen.